Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Matthias und Philipp zu Rohn, einem Fantasy-Rollenspiel, welches auf Basis von Into the Odd von Matthias geschaffen wurde. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Dann freut es mich, euch begrüßen zu dürfen. Einmal den
Philipp
und einmal den
Matthias.
In Matthias kenne ich persönlich nicht so, aber in Philipp kenne ich ja persönlich schon seit vielen, vielen Monaten, ohne dass wir uns jemals gesehen oder gehört haben. Woher kommt das, Philipp?
Du könntest mich eventuell kennen, weil ich einmal schon seit, ich weiß gar nicht, jetzt fast 15 Jahren einen Blog habe für Nerdkultur, also Rollenspiele, Comics und so weiter, nämlich nerds-gegen-stefan.de. Wahrscheinlich aber kennst du mich mehr davon, weil ich ja auch Podcaster bin, genauso wie du. Und zwar vom nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Und der ist dafür bekannt, dass er jedes Jahr das RPG and More Pottwichteln zu Weihnachten organisiert.
Genau. Eine wirklich wichtige Aktion, wie ich finde. Und ich bin da schon seit einiger Zeit eigentlich regelmäßig zu Gast.
Ja, wir freuen uns immer wieder, wenn du Themen einreichst.
Danke. Ich freue mich auch, wenn ich Themen einreichen kann, die von Interesse sind und auch sehr gute Episoden in jeglicher Hinsicht, weil man darf ja YouTube-Videos genauso machen wie Audio-Podcasts oder ähnliches, wenn da was Gutes bei rauskommt. Und ich schaue immer, dass ich da interessante Gäste für die jeweiligen Themen auch bei mir dann im Talk habe. Aber gehen wir noch mal ein Stückchen zurück. Nerds gegen Stefan, die vielberühmte Frage. Warum Nerds gegen Stefan? Warum nicht Philipp gegen den Rest der Welt?
Das ist tatsächlich, glaube ich, die Frage, die ich mein ganzes Leben am häufigsten mittlerweile gehört habe. Und sie ist ganz einfach zu beantworten. Stefan ist mein allerbester Freund. Und wir haben früher schon zu Gymnasialzeiten Brettspiele, Tabletops miteinander gespielt. Und sagen wir mal ganz ehrlich, Stefan ist sehr viel schlauer als wir alle zusammen. Der ist auch theoretischer Physiker mit Master und allem drum und dran. Und der kann super gut so Würfelwahrscheinlichkeiten sowas ausrechnen. Entsprechend war er immer sehr stark im Vorteil bei irgendwelchen Brettspielen, Tabletops. Und das ging halt so weit, dass alle anderen in unserer Spielgruppe, die mussten sich als Team-Nerds gegen den Stefan zusammenschließen. Und deswegen Nerds gegen Stefan.
Interessant, interessant. Und das Pottwichteln ist ja eigentlich, das hast du übernommen von jemanden, der das initiiert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Nicht ganz. Es wird immer sehr oft gesagt, dass es der Ingo Greifenklaue, auch ein guter Freund von mir, erfunden hat. Das ist nicht ganz richtig, aber er hat sehr viel mitgeholfen. Am Anfang sogar tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr als ich, einfach weil er die Connections hatte. Und zwar, es ging darum, das waren damals noch so die Twitter-Zeiten und ich habe mitbekommen, dass es in verschiedenen Podcast-Bereichen, unabhängig vom Rollenspiel, so Weihnachtsaktionen gab. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich auch was, was man im Rollenspiel machen könnte. Ein bisschen angepasst natürlich. Und dann habe ich mal so rumgefragt. Und der Ingo hatte ja damals seinen Greifenklaue-Podcast und hat gesagt, ja, ich habe auch genau bei so einer Aktion schon dran teilgenommen. Ich kann ein bisschen Erfahrung einbringen. Vor allem habe ich aber auch die Connections zu den ganzen anderen PodcasterInnen da draußen. Deswegen, wollen wir das zusammen machen? Ich so, ja geil, lass uns das zusammen machen. Du bist auch viel bekannter mit deinem Podcast als ich. Deswegen darfst du gern das Gesicht sein. Ist mir jetzt ein bisschen auf die Füße gefallen, weil selbst irgendwie nach, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren Pottwichteln immer noch alle glauben, es wäre seine Idee gewesen und nicht meine. Aber das ist okay für mich, weil alle Liebe an Ingo.
Und irgendwann habt ihr beide euch zusammengesetzt und habt das Rollenspiel entwickelt, über das wir heute sprechen. Dazu eine Frage.
Nicht ganz.
Nicht ganz. Ja, ja. Ich habe das schon vernommen, dass Philipp hier der Unterstützer war und Matthias der Frontmann und der Hauptautor des Systems, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Aber wie spricht man es jetzt korrekt aus?
Rohn.
Rohn.
Einfach Rohn.
Ganz einfach Rohn. Ich habe mit mir selbst ein bisschen gerungen, ist es Rion oder Rohn oder Rhön oder ähnliches. Es ist so für mich so ein bisschen so das ähnliche Thema wie von Rode, ob man das jetzt Rode oder Röde oder Rot oder Röd ausspricht. Es ist auch sehr spannend, ja.
Es ist tatsächlich auch super spannend, wenn du so anguckst, es gibt ja mittlerweile vom Rollenspiel eine, von der Anthologie, sehr viele Rezensionen und das Logo von Rohn ist ja so ein bisschen künstlerisch gestaltet. Es gibt sehr viele verschiedene Arten, wie in den Rezensionen Rohn geschrieben wird. Also irgendwie auch ganz viel mit Axon de Graaf, Axon de Gue, also diese ganzen komischen französischen Striche, die du oben machen kannst und Dächer. Jeder schreibt Rhône eigentlich anders.
Aus unerfindlichen Gründen. Keine Ahnung warum.
Vor allem, weil es ja halt drin steht. Im Buch steht es ja richtig drin, ganz oft sogar. Aber jeder lässt sich vom Logo leiten und schreibt seine eigene Rhône-Version sozusagen.
Ja, ich glaube, das kleine Kreuz, das ja mit dem Nordpol zum Schluss ja dann ein bisschen einhergeht, verleitet da auch noch ein bisschen dazu. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist folgendes. Matthias,
ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen oder was hat dich dazu inspiriert? Was waren so die initialen Gedanken dazu?
Also, ich komme aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld in Unterfranken. Und da ist, wie schon gesagt, der Name Rhön drin. Und die Rhön ist ein Mittelgebirge eben bei uns. Und die Hauptinspiration war folgendes. Ich hatte einen Grundschullehrer gehabt, der sehr auf Geschichte und Altertum aus war. Und es gibt bei uns in unserer Stadt so ein kleines Büchlein, nämlich der Melrichstädter Sagenkranz. Und da sind alle Sagen aus Melrichstadt und der engeren Umgebung eben gesammelt. Und das war bei uns in der Grundschule sozusagen fast so eine Heimatbibel, kann man sagen. Also gerade für unseren Lehrer damals, der einfach sehr erpicht darauf war, uns eben die Geschichte unserer Stadt und eben auch die Legenden nahezubringen. Und ich hatte schon immer dieses Bestreben so ein bisschen gehabt, irgendwas mal damit zu machen. Ich hatte schon länger die Idee gehabt, ich könnte mal so ein Cthulhu-Regionalband für die Rhön schreiben. Aber da habe ich das Problem gehabt, dass ich dann in Sachen Recherche einfach, das wäre weg untergegangen, das wäre zu viel geworden. Und da kam dann die Idee, ich könnte ja im Prinzip eine alternative Variante meines Heimatlandkreises machen. Und so ist dann das Rhönland entstanden. Und das war dann eine Zeit lang erst nochmal so auf dem Lager gelegen. Also ich habe das halt mal angefangen gehabt, ein paar Notizen geschrieben gehabt. Und es hat sich dann ergeben, bei einem Weltenbastler-Treffen, also die Weltenbastler-Community, wo ich mit dabei bin. Wir treffen uns immer zweimal im Jahr und bei einem Treffen haben wir uns darüber unterhalten, wie wir unsere Heimatgebiete in fantastische Welten umwandeln könnten. Und da habe ich gemeint, ja, ich habe da auch mal was angefangen und komme noch nicht so weiter. Und da war dann so diese Geburtsstunde gewesen von, mach halt doch mal ein Rollenspiel draus. Und da habe ich gedacht, okay, dann versuche ich da mal einfach was zu machen. Und da war dann das Ergebnis, muss ich sagen, okay, ich mache jetzt ein Folk-Horror-Grimdark-Rollenspiel, was aber jetzt nicht so hundertprozentig ernst ist. Was so einen leicht satirischen, ich sag mal so Monty-Python-artigen Einschlag noch ein bisschen hat. Und das war dann so, ja, die Geburtsstunde eben von Rhön als Rollenspiel an sich. Und das habe ich dann so ein bisschen vor mich hingearbeitet. Und irgendwann kam Philipp zu mir und ich habe ihm das gezeigt und hat dann gemeint, wir könnten daraus was machen. Das war jetzt sozusagen die schnelle Zusammenfassung.
In erster Linie, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Intention eigentlich ein Setting zu machen.
Genau. Eigentlich wollte ich mal eine Regionalbeschreibung für Cthulhu machen. Weil die Rhön ist ein relativ abgelegener Landstrich bei uns hier in der Gegend.
Mit sehr abgelegenen Menschen teilweise.
Ja.
Auch also, heute noch.
Also jede Ortschaft mit seinem eigenen Dialekt teilweise auch, dass sich die Nachbarn nicht unterhalten können. Viele Ortschaften, wo ein, zwei Familiennamen sehr dominant sind, weil irgendwie, ja, da war mal jeder mit jedem verwandt scheinbar. Und auch jetzt, früher waren die Abstände wirklich massiv zwischen den Ortschaften. Im Winter ist man halt teilweise einfach nicht aus der Ortschaft rausgekommen, so Sachen. Und das hat diese Einsamkeit, also dieses Hinterwäldlerische will ich jetzt nicht negativ sagen.
Ich kann sagen, ich komme nicht aus der Region, dieses okay, Hinterwäldlichere.
Er kann sagen, ja. Das fand ich halt immer faszinierend einfach. Und dann diese Tatsache, dass halt hier bei uns eine sehr eben starke mythologische Geschichtensammlung da ist. Also es gibt jetzt nicht nur bei uns in der Heimatstadt, bei mir in der Heimatstadt eben so viele Geschichten oder Sagen eben, sondern auch in der Umgebung. Und das fand ich halt immer sehr faszinierend. Da habe ich gedacht, daraus könnte man eigentlich einen Cthulhu-Band machen. Und die Sachen, diese Sagen und Legenden in einem, durch einen, sagen wir mal, Cosmic-Horror-Perspektive betrachten. Was eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man sich so Geschichten wie das Grauen von Dunwich anschaut, was im Prinzip sehr in die Richtung eigentlich geht. Der Punkt war eben, mir war dann die Recherche zu aufwendig. Weil da hätte ich sehr viel Zeit und sehr viel Energie in Recherche einbringen müssen und hätte wahrscheinlich auch einigen Leuten auf die Füße getreten, eventuell. Und da war dann die Idee, dann eher zu sagen, okay, ich mache einen fiktiven Landstrich daraus, was die Sache einfacher macht.
Bedeutet aber auch, dass, obwohl es sehr fiktiv ist, dennoch die Leute gewisse Dinge wiedererkennen aus dem Landstrich? Also die Ortsansässigen, wenn sie das lesen würden?
Bis zu einem gewissen Grad eventuell. Also die Landkarte, die ich gemacht habe, die basiert auf meinem Landkreis. Die Ortsnamen sind abgewandelt. Personennamen sind natürlich auch komplett abgewandelt. Aber so Karten oder auch jetzt, sagen wir mal, gewisse Besonderheiten einfach, die so gewisse Ortschaften oder auch gewisse Personen haben oder jetzt eben auch gewisse Ortschaften haben, ja, die sind schon vorhanden.
Wenn du jetzt auf diesen Landkreis, auf deinen fiktionalen Landkreis zurückblickst oder draufblickst, was gibt es da so zwei, drei Dinge, wo du sagst, okay, die sind einzigartig, die sind so, die stehen essentiell für diesen Landkreis oder für dieses Universum, für diesen fiktiven Ortsbereich?
Eine Sache, die ich immer wieder sehr interessant finde, ist, gerade bei uns im Landkreis jetzt und auch dann für das Rhônland an sich, ist die Dreiteilung. Also wir haben im Prinzip drei unterschiedliche Zonen, würde ich sagen, die sich ein bisschen voneinander unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite, also ich spreche jetzt vom Rhônland, also ich nehme jetzt Rhônland Begriffe, die Beinauen, das ist ein eher so ein flaches Ackerland, was in meinem Setting dann aber auch vom Krieg heimgesucht worden ist. Und das sind einfach eher so einzelne Dörfer, die voneinander getrennt sind, aber viel Landwirtschaft und eben auch alles ein bisschen flacher Ebene, mit ein bisschen Wäldern dazwischen. Und dann gibt es eben dann die Flusslande. Die sind bei uns eben jetzt auch, wir haben einen Hauptfluss im Prinzip, der durch den Landkreis durchfließt, an dem die Hauptstädte sind. Und das unterscheidet sich eben dann von den Beinauen, jetzt im Prinzip bei Rom genauso eben auch wie bei uns, dass eben halt die größeren Städte in einem Fluss entlang sind und da sozusagen das Leben pulsiert, sag ich mal. Gegen anderen Seite dann haben wir dann im Setting dann die Hohe Rhön. Und das ist dann das Mittelgebirge an sich, dann eben auch mit Bergkuppen, oben sehr dichten Buchenwäldern und vor allem auch Mooren. Moore sind bei uns sehr stark vorhanden und es gibt im Ganzen halt auch seinen mystischen, unheimlichen Touch einfach. Und diese Dreiteilung fand ich halt ziemlich spannend, weil man kann im Prinzip drei verschiedene Settings auch so bespielen. Einmal so dieses ländliche, auch vom Krieg zerfressene Setting, sag ich mal. Dann mehr so die städtischen Abenteuer dann oder Geschichte, die in den größeren Städten halt spielen. Und dann eben halt dann noch das wirklich abgelegen im Gebirge, wo die Dörfler sehr stark unter sich sind, wo auch dann das Wetter absolut unberechenbar ist und solche Geschichten.
Du hast ja schon vorher angemerkt, es ist sehr hinterwäldlerisch oder sehr einfach, nennen wir es sehr einfache Leute, die am Land leben und so weiter.
Ja.
Zu welcher Zeit oder zu welcher vergleichbaren Zeit, wenn wir diese irdischen Referenzen nehmen würden, würde das ungefähr verortbar sein?
Ich würde sagen 30-jähriger Krieg oder Bauernkrieg, so in der Richtung. Also so eine meiner Inspirationen war unter anderem Warhammer Fantasy oder auch Mordheim. Und so vom Stil her in der Richtung, würde ich sagen, passt es ganz gut.
Wenn wir jetzt ein bisschen weggehen vom Setting, wir haben ja jetzt ein Regelbuch, beziehungsweise ja sicher ein Regelbuch oder ein System vor uns. Hast du das System dann selbst erfunden oder hast du ein vorhandenes System adaptiert? Oder wie war da der Entscheidungsweg von den ursprünglichen Ideen als Setting zum Gesamtwerk?
Am Anfang hatte ich ein komplett eigenes System gehabt, aber das hat nicht so sauber funktioniert, sage ich mal. Und beim zweiten Anlauf habe ich dann gesagt, okay, ich will ein System haben, das funktioniert. Ich will mir jetzt nicht so viel Gedanken machen über die Technik und entsprechend habe ich mich dann entschieden, das System von Into the Odd zu nehmen, was auch unter anderem bei Electric Bastionland oder bei Mausritter vor allem läuft. Und das hat eigentlich zwei Gründe. Es hat eigentlich, wie schon gesagt, Grund eins, es funktioniert. Es gibt Leute, die es mögen. Das fand ich ganz gut. Und das zweite war einfach, dass die Lizenz einfach total simpel ist. Also man schreibt einfach halt hinein, dieses System basiert auf Into the Odd und von Chris McDonald und mehr muss man nicht reinschreiben. Also noch auf seiner Homepage verlinken und fertig. Und das war einfach für mich lizenztechnisch einfach super. Da gibt es keinen Stress. Und das fand ich einfach sehr angenehm. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, dann das Into the Odd System als Basis zu verwenden.
Also ich kenne selbst Mausritter. Ich habe alle deutschen Publikationen hinter mir stehen.
Gut.
Into the Odd kannte ich in der Form nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich in Kontakt getreten bin. Höre aber bis dato immer noch sehr viel Gutes darüber.
Das ist im Prinzip das gleiche System wie bei Mausritter eigentlich. Nur halt das Setting ist halt anders und es hat jetzt nicht dieses Item-System mit diesen Bildchen und so. Und das ist ein bisschen einfacher. Also finde ich jetzt persönlich einfacher halt, gerade, dass man dann selber Sachen mitmachen kann. Und ja, es ist ein einfaches, schlankes System. Und ich fand es in der Hinsicht sehr praktisch, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe da ein System, das tue ich ein bisschen an meine Gedanken und an mein Setting anpassen. Und dann kann ich das Setting erkunden, ohne mir jetzt noch groß Gedanken über ein neues System zu machen. Und das war halt wichtig.
Also wir haben jetzt den Fantasy, stark Fantasy-Setting mit sehr starken Horror-Elementen vor uns, mit einem sehr simplen Regelwerk und einem sehr flexiblen Regelwerk, soweit ich das beurteilen kann.
Ja.
Und ich würde sagen, man kann relativ schnell ja eigentlich einen Charakter erstellen, aber man kann genauso auch sehr schnell einen neuen Charakter benötigen, warum auch immer. Es ist kein fehlerverzeihendes System.
Definitiv. Also ich wollte auch ein System haben, das sehr hart ist. Der Punkt ist, man spielt hauptsächlich einfache Bürger. Und also meistens Bauern oder Handwerker oder ähnliches. Es sind halt keine Kämpfer. Und dann wollte ich einfach ein System haben, das, wenn es doch mal zu einem Kampf kommen sollte, dass dann die Gefahr, dass jemand halt das Zeitliche segnet, ziemlich hoch ist. Auf der anderen Seite hat das System aber dann auch den Vorteil, dass, falls mein Charakter stirbt, man kann innerhalb von 5 Minuten einen neuen Charakter ins Rennen schicken. Und das finde ich eben auch dann sehr angenehm. Im Gegensatz zu anderen Systemen jetzt wie Dungeons & Dragons, wo man dann stundenlang dort sitzt und sich einen neuen Charakter zusammenschreibt. Und deswegen war das auch so ein Pluspunkt, wo ich dann sagen konnte, okay, Intusiot ist meine Wahl dafür.
Und wenn man jetzt zurückgeht, wann waren so die ersten Gedanken dazu, beziehungsweise wann waren die ersten Testrunden mit dem System in der Form, wie es jetzt verfügbar ist?
Die ersten Testrunden waren vor, also jetzt sich ein System eigentlich letztes Jahr im Sommer. Da hatten wir auf dem Weltenbastler-Treffen die erste Testrunde gehabt und dann danach noch ein paar weitere. Und da hat sich dann so langsam durchentwickelt.
Direkt natürlich mit einem Total Party Kill, das gehört sich einfach.
Ja.
Aber
okay, das war tatsächlich. Das will ich jetzt wissen. Also bitte, was war da genau?
Also das Abenteuer war ein kleiner Hexcrawl, den ich da vorbereitet hatte. Und die Gruppe sollte ausziehen, um herauszufinden, was da in diesem Wald los ist. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ein Dämonendings, besser bekannt als Dunkles Junge von Shub-Niggurath, sich da in den Wald eingeschlichen hatte durch ein Dimensionsportal, das in einer alten Kapelle aufgegangen ist. Und bei dem Versuch, es zu schließen, ist dann einer der Spielercharakter dann halt amok gelaufen, wie es halt seiner Charakterbeschreibung entsprochen hat. Hat das Verbannungsritual halt dann gestört, was dann dazu gesorgt hat, dass dann das Dunkle Junge ein ziemlich großes Abendessen hatte. Es kann bei Ron wirklich passieren, dass die Charaktere sich gegenseitig umbringen aufgrund einfach ihrer Charaktergeschichte.
Das fand ich tatsächlich super interessant. Das war auch einer der, in Anführungszeichen, großen Pitchpunkte, die ich hatte bei Ron, dass es mir wirklich so gut gefallen hatte. Es, wie gesagt, die Charaktererschaffung dauert vielleicht 5 Minuten, aber dadurch, dass es wirklich sehr viel über Tabellen geht, ganz klassisch Charaktere auswürfeln, hast du so eine große Varianz an Charakteren. Also ich glaube, du könntest da 20 Leute ineinander setzen, 20 Leute würfeln und du hast wirklich 20 komplett unterschiedliche Charaktere, die aber alle schon so ein bisschen narrative Anknüpfungspunkte haben und die, obwohl es ein OSR-Spiel ist, also es natürlich um Kämpfen und Taktik und so weiter geht, die trotzdem auch so viele Anknüpfungspunkte haben, um das am Tisch in Anführungszeichen theatralisch zu spielen. Es ist also wirklich super schlank und super witzig und einfach, es macht tatsächlich, und ich gehöre eigentlich nicht zu diesen Menschen, aber es macht selbst mir Spaß, einfach mal so aus Gaudi Charaktere auszuwürfeln, weil es einfach zu witzig ist, was dabei rauskommt.
Also wir hatten ja zum Beispiel deinen Charakter bei der Testrunde, damals war ein Rattenfänger, der Angst vor Ratten hat oder so.
Ich glaube, ich hatte Angst vor Ratten und keine Beine und musste mich tragen lassen dann tatsächlich.
Du hast ein Rollbrett eigentlich gehabt und dann hast du dir ein Ding gekauft, einen Söldner, der dich durch die Gegend geschleppt hat. Und der Söldner war der Einzige, der überlebt hat zum Schluss.
Der hat mich einfach fallen lassen und ist weggerannt.
Finde ich cool. Also ich bin mal die Listen durchgegangen, speziell auch bei den Waffen. Und ich habe was entdeckt, was ich schon lange nicht mehr in dieser Form wo gesehen habe. Und zwar, dass Waffen auch einen Verschleiß haben. Nicht alle.
Ja.
Aber manche, diese mit dem Status improvisiert, das habe ich sehr gut befunden. Also ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo ich sowas Ähnliches gesehen habe, war ja, glaube ich, DSA 2, nicht DSA 1, sondern DSA 2. Und das war einfach sehr sperrig zum Verwenden, so mit Bruchfaktor und so weiter. Und das hat eigentlich keiner genutzt.
Ja, genau.
Aber das hier finde ich sehr schlank, sehr, sehr spannend, ja.
Ja, das ist halt das Schöne eben auch bei dem System an sich. Man fängt auch sehr an, sagen wir mal, Schlankheit zu denken. Also man fängt wirklich an, sich dann Sachen zu überlegen und dann sagt man dann, nein, es ist zu viel. Das geht kürzer. Und dann ist es eben mit diesen improvisiert, also gerade improvisierte Waffen, die sind halt sehr zerbrechlich. Aber man kann ja auch dann, es gibt ja diese Regel, dass man im Prinzip hart zuschlagen kann. Kann auch eine normale Waffe dann, sagen wir mal, Schaden nehmen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, die auch wieder dann zu reparieren. Aber ich finde eben diese Option halt, diese Entscheidungsmöglichkeit halt irgendwie cool zu sagen, gerade jetzt bei diesem Hartzuschlag, dass man sagen kann, okay, ich versuche jetzt das Viech halt stärker zu beschädigen halt und schlag halt fester zu. Wenn es klappt, ist gut. Ja, dann wird es halt auch sein, dass halt die Waffe dann beim nächsten Angriff weniger Schaden anrichtet. Und dadurch ist es halt dann einfach so, man hat seinen Verschleiß dann dabei.
Ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen beim Durchlesen.
Danke, danke.
Und auch natürlich die endlosen Listen, ähnlich wie beim Mausritter, mit den Angewohnheiten oder beim Mausritter war das die Fellfarbe, schickig oder keine Ahnung was und so weiter. Also das, ich habe das genossen, wie ich da auf der W100-Tabelle gesehen habe, bei den sonderlichen, einen ranzigen Fettgeruch oder fehlende Nase oder ähnliches oder fehlender Arm oder selbst kastriert. Also da hatte ich schon so meine Gedanken, was da alles sonst noch reinfließen würde oder könnte.
Wir waren ja auf der MarvelCon gewesen mit Ron und da hatten wir auch dann zwei Rollenspielrunden angeboten gehabt. Die Runde, die ich geleitet habe, da hatte ich zum Beispiel eine Spielerin dabei, deren Müllerin hatte keine Zähne mehr im Mund und entsprechend hat sie sehr undeutlich gesprochen am Tisch, die Spielerin. Und es war eine große Gaudi gewesen, weil keiner halt wusste, was sie von sich gegeben hat. So Sachen sind einfach großartig oder so Sachen halt wie, dass jemand am unpassendsten Moment auf einmal loslacht oder irgendwas. Es erzeugt sofort einen ziemlich amüsanten Humor einfach am Tisch, ohne dass man groß als Spielleitung teilweise was machen muss. Manchmal reicht es, also es war wirklich am Anfang sogar so, die Charaktere sind zusammengekommen, sie haben den Mund aufgemacht, das Gelächter ging los und schon haben sie sich angefangen, gegenseitig sozusagen anzustacheln. Und ich saß nur noch da und habe mich eigentlich königlich amüsiert.
Diese Tabellen sind ja dann durch dich oder mit Hilfe von anderen zustande gekommen, oder?
Die habe ich mir so im Laufe der Zeit zusammengeräumt, ja.
Wie lange bist du dran gesessen eigentlich? Also von der Entscheidung, dass du nimmst jetzt Into the Odd als Basisregelwerk dazu, bis hin zu dem jetzt?
Also die Tabellen stammten noch aus dieser ersten Version, mit meinem eigenen Regelwerk, das ich selber geschrieben gehabt habe. Und das dürfte so knapp 5 Jahre alt sein. Und Into the Odd kam vor ungefähr zwei Jahren habe ich auf Into the Odd umgestellt. Also wie gesagt, die Tabellen sind schon älter, die liegen schon, das hat sich so ergeben. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, aber es kann auch sein, dass wir damals bei irgendeinem Weltenbastler-Treffen oder so und da mal drüber gesprochen hatten und dann ein Brainstorming gemacht haben, das weiß ich jetzt, aber kann ich jetzt nicht mehr beschwören, wohlgemerkt.
Man kann natürlich auch Zauber wirken, oder?
Ja, nicht jeder, aber ein paar können es. Zu Zauber wirken muss man halt lesen können und lesen können halt eigentlich nur diejenigen, die es halt gelernt haben. Und bei einfachem Bauernvolk ist es nicht viel. Das sind halt meistens dann Priester oder Mönche und Nonnen oder dann Gelehrte, wie so Lehrer oder irgendwelche Alchemisten oder sowas. Die können lesen und die können auch Zauber wirken. Und dann gibt's noch Hexen. Und Hexen, das ist dann mehr so, ja gut, die können auch lesen, halt ihre eigenen Hexenrituale, die dann in ihren eigenen speziellen Schriften verfasst sind. Und das sind die einzigsten Gruppen, die wirklich zaubern können. Ist relativ gering, sag ich mal, von der Menge her. Ist jetzt nicht so wie bei anderen Rollenspielen, dass überall Magie rumliegt, sondern es ist wirklich so sehr, sehr Low Fantasy in der Hinsicht.
Man sollte es eigentlich nicht tun, weil die Obrigkeit findet es gar nicht geil.
Also gerade schwarze Magie ist von der Obrigkeit natürlich sehr, sehr unerwünscht und wird sehr schnell mit einem brennenden Kreuz bestraft. Also Kreuzigung plus anzünden, man will ja auf Nummer sicher gehen. Und weiße Magie wird eigentlich auch nur von Priestern ausgeübt, weil es sozusagen diese göttliche Magie ist, die in der Kreuzbibel von dieser Kreuzkirche, wie ich sie genannt habe, was im Prinzip eine Variante der katholischen Kirche ist, ausgeübt wird. Da sind halt dann so Segenssprüche drin, solche Sachen, Heilung und sowas.
Es ist ja ein Abenteuer im Grundregelwerk drin.
Ja.
Aber du hast auch gesprochen, du hattest als Total Party Kill Initiationsabenteuer ein bisschen eine andere Variation. Aber wie kann man sich jetzt so ein typisches Spiel am Tisch mit Ron vorstellen? Was wäre so eine Aufgabe oder eine Herausforderung, was eine Gruppe meistern würde?
Ich erzähle mal kurz mal die Geschichte, die hinter dem Con-Abenteuer war, das ich jetzt bei der MarvelCon geleitet habe. Da war die Situation so, dass die Gruppe, es waren alles Personen, die etwas von einem Bauern wollten und die kamen dann bei diesem Bauernhof zusammen und sind dort sozusagen in die Situation hineingerutscht, mehr unfreiwillig. Und das ist ein oft so der Punkt eigentlich. Also Ron ist mehr so ein, sag ich mal, One-Shot-Spiel, viel mehr als jetzt Kampagne, aber One-Shot mit einem großen Fokus. Und die Situation ist meistens wirklich, dass die Leute einfach in eine Situation hineinraten, diese lösen müssen. Und da war es dann eben so, dass sie in diesen Bauernhof eingedrungen sind. Also nein, kamen ganz normal und dann war das so, dass sie in den Bauernhof eingesperrt wurden und mussten wieder rauskommen. Und da hat sich dann auch dann die Geschichte langsam entfaltet, warum sie überhaupt eingesperrt wurden. Oder jetzt eben bei dem Abenteuer, was im Buch drin ist, wobei das Con-Abenteuer in der fertigen Version vom Buch auch reinkommt. Aber bei dem, was jetzt im Buch drin ist, ist halt so, diese klassische Situation von, ich habe ein Problem mit Ratten im Keller, könnte das mal lösen und dann bricht der Boden ein und die Charaktere stürzen in die unteren Höhlensysteme von Mardalstadt ein und müssen da irgendwie wieder rauskommen. Also es ist wirklich mehr so dieses, normale Leute kommen in eine Situation, die fremdartig ist, die unheimlich ist, die ein Problem darstellt und die müssen das Problem lösen. Und das ist so der große Fokus eigentlich. Es gibt weniger dieses Ausziehen von, wir sind jetzt eine bildende Gruppe und ziehen dann irgendwo hin oder sowas. Das wird es eigentlich weniger geben. Wobei ich jetzt Überlegungen schon angestrebt habe, noch zwei Varianten von Charakterkampagnen zu machen. Die eine wäre dann in die Richtung gehend so Hexenjäger, Inquisitionsadepten, also im Stil von Dark Heresy, bloß halt auf Fantasy getrimmt. Und das andere wäre Landsknecht-Kampagne, also wo dann die Charaktere alle Landsknechte spielen, die im Prinzip in dem Krieg, der kurz vorher im Rhonland gewütet hat, gegen die Nordmänner sozusagen da einfach so Missionen erfüllen müssen. Das wären nochmal komplett andere Varianten im gleichen Setting. Im jetzigen Kern ist es wirklich so, normale Bürger, in Anführungszeichen normale Bürger, kommen in Situationen, die ausarten.
Also da merkt man so ein bisschen so die Grundüberlegung von seitens Cthulhu.
Ja. Aber noch, sagen wir mal, ein bisschen anders, weil Cthulhu hat mir oft immer dieses, sie haben ja ein Erbe bekommen und tralala, man spielt ja meistens oft so Leute, die irgendwelche hohen Titel haben oder irgendwas. Und hier ist es halt wirklich so dieses einfache Volk, das dann irgendwo da reinkommt.
Einen großen Anteil von dem Regelbuch haben ja auch die Gegner, also alle möglichen Monstrositäten. Sind das Monstrositäten, die mitunter aus dem Sagenreich kommen, die du von deinem zuerst erwähnten Lehrer übernommen hast oder die in der Region bekannt sind, oder sind da auch Dinge dabei, die du oder ihr euch selbst einfallen habt lassen?
Ich würde mal sagen, 90% selbst eingefallen oder sagen wir 80% selbst eingefallen, 10% adaptiert und dann nochmal 10%, die, sagen wir mal, Varianten wirklich von aus dem Sagenbuch sind, so in der Richtung.
Also es sind nämlich sehr auffällig, sehr, sehr unterschiedliche Monster dabei, die sehr atypisch sind für mich. Also atypisch im Sinne von neuartig oder sehr gut passend vom Setting. Nicht so die 0815, wir haben einen Ork, wir haben einen Goblin, wir haben einen, keine Ahnung was, Krokodil oder so.
Ja, das würde ja auch einfach nicht passen, einfach vom Ding her. Es gibt ja keine Elfen, es gibt keine Elfen im klassischen Sinne, es gibt keine Zwerge im klassischen Sinne. Deswegen würden ja Orks oder irgendwas Ähnliches auch nicht passen. Und deswegen habe ich dann sehr stark wirklich den Fokus darauf gelegt, Kreaturen zu erschaffen, die irgendwie diesen mythischen Folklore-Aspekt zu haben eben und die dann oder halt ein bisschen weirder sind, ein bisschen Lovecraft-Touch dabei haben.
Die einfach diesen rohen Vibe haben sozusagen.
Genau.
Ich finde den Begriff gut, ja. Den rohen Vibe.
Ja.
Und zusätzlich dazu ist noch eine Anthologie an Geschichten erschienen.
Ja, genau.
Was kann man sich da jetzt drunter genau vorstellen?
Natürlich, ich fange mal ganz anders an. Du kennst mich ja zum Beispiel jetzt als Podcaster vor allen Dingen. Ich bin auch in Anführungszeichen einer der erfolgreichsten Indie-Autoren für Rollenspiele in Deutschland. Nur niemand weiß das. Und das kommt daher, ich habe mal ein Lizenzrollenspiel geschrieben für eine Romanreihe. Die Herbstlande von Thorsten Loff ist der Verlag. Und da war so quasi, das war mehr so ein Merchandise für die Romanreihe und hat sich aber eben gerade so auf Buchmessen und so prima verkauft. Die Leute haben das nie gespielt wahrscheinlich, aber sie haben es halt einfach, weil es gehört zu der Romanreihe, es ist Merchandise, wie andere sich T-Shirts kaufen, kaufen auch das Rollenspiel dazu. Und da war quasi der Gedanke, na, wenn das so rumgeht, dann muss es doch auch andersrum gehen. Und quasi, wir haben ein Rollenspiel, wir haben ein cooles Setting, es gibt so viele begabte AutorInnen da draußen. Und gerade Leute, die vielleicht so ein bisschen tiefer einsteigen wollen oder die vielleicht noch jetzt schon wissen, Rohn kommt ja erst im Sommer raus offiziell. Wir wollen aber schon so ein bisschen Futter, wir wollen schon so ein bisschen heiß machen auf dieses Spiel. Wir wollen schon was vom Setting lesen. Und da haben wir eine Anthologie gestartet. haben die letztes Jahr im Oktober oder im September die Ausschreibung begonnen.
Oktober war es, glaube ich, ja.
Oktober
bis Ende, es waren 3 Monate, glaube ich, bis Ende
Januar. Bis Silvester, genau.
Nee,
oder bis Silvester war es, genau.
Ja.
Haben die Ausschreibung gehabt und tatsächlich, was ich nicht gedacht habe, mit einer ziemlich harten Crunch-Time am Ende, weil irgendwie 4,5 Monate doch sehr kurz ist für eine Anthologie, am Ende auf dem Marburg-Con Mitte April tatsächlich, hatten wir eine fertige Anthologie mit 11 Geschichten von 8 sehr begabten AutorInnen. Manche sind sehr bekannt. Vielleicht kennst du zum Beispiel die Frau Knurkater, die ist ja auch in der Mausritter-Szene sehr bekannt. Es sind auch so ein paar, gerade aus der Hexen-Community, auch von Ulysses, aus dem Hexenteam, zu uns quasi gewandert und haben Geschichten geschrieben. Wir haben aber auch ein paar absolute Newcomer drin und die haben es tatsächlich sogar geschafft, etablierte AutorInnen, die sich beworben hatten, auszustechen mit ihren Geschichten. Also wir haben ganz schön viel Talent versammelt tatsächlich.
Alle Achtung. Ihr habt gerade gesagt, das System bzw. die Anthologie sind eigentlich noch nicht verfügbar. Oder schon? Oder wie? Und was ist so jetzt genau der Status?
Genau, also die Anthologie ist bereits verfügbar seit April. Wir haben die große Premiere gefeiert auf dem Marburg-Con. Das ist zwar bevölkerungsmäßig oder besuchstechnisch eine kleine Convention, aber ist für diese genaue Zielgruppe, die sich so für Horrorliteratur interessiert, so die größte und wichtigste in Deutschland. Da hat die Anthologie ihre Premiere gefeiert und wir haben schon mal so das Beta-Regelwerk rausgegeben für die SammlerInnen da draußen, für die ganz harten Fans, die schon mal reingucken wollten. Und das offizielle, richtige Regelwerk mit allem drum und dran. Beispielsweise, du hast ja jetzt auch schon die Beta-Version gesehen. Und da kommen zum Beispiel jetzt noch ganz viele Sachen aus der Anthologie rein. Also NSCs und Monster und besondere Gegenstände. Also beispielsweise, es gibt da so eine Geschichte mit einer magischen Trommel, die Tote beschwören kann sozusagen. Jeder und jede, die dieses Buch gelesen hat bis jetzt, haben gesagt, bitte macht ins Rollenspiel diese Trommel rein. Also das kommt quasi alles noch rein. Dann vielleicht gucken wir nochmal mit den Abenteuern. Vielleicht muss nochmal ein bisschen was gestreamlined werden oder wir ändern nochmal ein bisschen was. So Gott will, so die Kreuzkirche will, um im Setting zu bleiben, sollte normalerweise Anfang August, nämlich wenn das nächste Weltenbastler-Treffen ist, das Regelwerk fertig und verkaufsfertig sein.
Das ist so der Plan. Also ich habe jetzt eben die Sachen von der Anthologie soweit eingefügt. Jetzt müssen noch ein paar Lücken geschlossen werden, weil sich dadurch alles ein bisschen verschoben hat. Also wird jetzt noch ein bisschen Material zusätzlich hineinkommen. Wie schon gesagt, das Con-Abenteuer von der Marburg-Con ist drin, weil das einfach ziemlich gut angekommen ist.
Das
ist einfach
das perfekte Einstiegsabenteuer.
Und es war in 2 Stunden, es ist so ein richtig schönes 2-Stunden-Con-Abenteuer, das kann man jetzt wirklich sehr zügig mal durchspielen.
Und es ist so unfassbar variabel, also von Total Party Kill bis hin zu, du schleichst dich überall durch und hast nicht einen einzigen Kampf, ist alles möglich, es ist wirklich gut.
Ja. Und entsprechend, wie gesagt, es kommt noch ein bisschen Material rein und dann hoffen wir einfach, dass unser Druckanbieter dann die Sache annehmen wird, weil beim ersten Versuch hat er sich noch ein bisschen, gab es Probleme, weswegen wir dann auf diese komischen Ringbücher ausweichen mussten.
Also ich kann echt sagen, für alle NachwuchsautorInnen da draußen, ePubli ist, wenn ihr so ein bisschen ambitioniertere Projekte habt, teilweise echt ein Pain in the ass. Also ich glaube, die nächsten Projekte werden eventuell auch bei einem anderen Print-on-Demand-Anbieter erscheinen. ePubli hat mir wirklich sehr viele Haare sehr grau gemacht.
Und ja, deswegen schon gesagt, wir schauen jetzt mal. Die Anthologie ist jetzt erstmal draußen, die kann man ja überall schon kaufen. Und wirklich überall. Also ich war sehr erstaunt, wo die überall auf einmal aufgeploppt ist. Und das Regelwerk, ich plane eben Anfang August und hoffe, dass es klappt. Ansonsten mal schauen, wie das genau läuft. Mach uns jetzt mal nicht so den großen Stress.
Im Zweifelsfall, die großen wichtigen Conventions sind eher im Herbst, beispielsweise ja, Dreieckcon. Also bis zum Dreieckcon im November ist es auf jeden Fall fertig, aber ja, wie gesagt, Ziel ist eigentlich August.
Also das wäre jetzt, Dreieckcon wäre jetzt sozusagen die absolute Deadline. Bis dahin muss es da sein.
Ich stoße immer wieder auf die Dreieck.
Ja, die ist halt.
Ist halt auch wirklich groß und wichtig tatsächlich. Ja. Und ich meine, das Orga-Team vom Dreieich hat halt auch überall seine Finger drin. Die hat, das ist fast schon so ein bisschen Mafia-mäßig. Also selbst so andere Großconventions wie, sagen wir mal, in München jetzt die Bavaria-Con, die ja auch mittlerweile echt groß gewachsen ist, sagen auch, ja, ohne die Dreieich-Conler wäre das überhaupt alles nicht machbar gewesen. Die sind so die Rollenspielpaten von Deutschland.
Ja, ich finde das sehr spannend mit der Dreieich, weil eine Bekannte von mir vor 2 Jahren auf der Dreieich war. Seitdem sagt sie, alles andere ist keine Con. Und natürlich gibt es keinen Vergleich zu Dreieichen, soweit ich das mitbekommen habe.
Ich glaube, so nur ein oder zwei andere Conventions, die so in dieser Größe sind tatsächlich, ja.
Welche wären das?
Also die NordCon auf jeden Fall, die müsste noch deutlich größer sein. Und ich glaube sogar doppelt so groß. Und ich glaube, bis die jetzt vor 2-3 Jahren deutlich die 3000er übertroffen haben an Besucherzahlen, war mal die FeenCon recht groß in Bonn. Aber ich glaube, die ist jetzt schon ein bisschen geschrumpft. Aber ich bin da nicht ganz so into it tatsächlich. Aber auf jeden Fall, NordCon ist auf jeden Fall größer.
Gehen wir nochmal kurz zurück zum Rollenspiel. Wie du schon gesagt hast, die haben eine Beta-Version erhalten. Und was mich sehr positiv gestimmt hat, nachdem ich mir auch die Tabellen durchgelesen habe und so auch das System ein bisschen erkundet habe, ist, dass auf der letzten Seite, also auf dem Buchrücken, wenn ich das richtig identifizieren kann, eine Triggerwarnung sehe. Nämlich ein Rollenspiel, ja. Blablabla und so weiter mit ganz harten Dingen, die da passieren können.
Ja.
Ich finde das sehr gut, weil ich hatte schon ein, zwei Mal das Thema, ich spiele auch sehr viel mit Neulingen und so weiter, aber dennoch ist es generell ein Thema im Sinne von, wenn jetzt irgendwer zu einem Buch greift, sollte da ab 18 draufstehen oder nicht, oder zumindest eine Idee, um was es geht und ob das man es gleich wieder hineintut und vielleicht doch nicht der geeignete Konsument dafür ist oder Konsumentin. Was hat euch dazu bewegt, dass ihr da so viele Variationen von Möglichkeiten anführt? Also es ist nicht so, das ist es brutal und das war's, sondern da steht doch schon eine kleine Liste, was alles vorkommen kann.
Ich glaube, das war uns generell sehr wichtig. Wir haben ja im Podcast auch sehr oft schon generell über so Triggerwarnungen und so gesprochen. Ich glaube, ich und auch Matthias sind da sehr sensibilisiert für. Und ich glaube, ich kann zum Beispiel auch sagen, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass Trigger teilweise unschön sind, wenn sie bei einem auslösen. Und ja, ich meine, niemand muss tatsächlich sich den Spaß verleiden lassen, weil es nicht das richtige Produkt für einen ist. Wir haben sie auch bei der Anthologie beispielsweise, da haben wir eine ganze Seite voll mit Triggerwarnungen gepackt, für jede Geschichte einzeln auch, damit die Leute auch wissen, was sie lieber nicht lesen sollen, falls es sie irgendwie belasten würde. Und ich finde eigentlich, es ist jetzt natürlich schön, dass wir jetzt drüber reden und dass jetzt was Besonderes ist, ein Bonus-Feature quasi von Rohn, aber eigentlich müsste das in jedes Rollenspiel rein. Ich bin ein großer Fan von immer die Leute zu warnen.
Absolut.
Ich meine, wir haben, keine Ahnung, bei Filmen, bei Videospielen auch mittlerweile, dass öfters draufsteht, zumindest schon so grob, was da alles so drin ist. Oder wenn du jetzt Streaming-Serien guckst, dass drin steht, könnte Graphic Violence sein oder auch sowas wie Smoking oder so. Ich glaube, bei Disney Plus stand letztens Smoking oder was?
Prime. Ja, Smoking ist das neue Sheet.
Blinkende Lichter.
Ja, blinkende Lichter vor allen Dingen, ganz genau.
Ganz viele blinkende Lichter.
Und bei Rollenspielen, Büchern ist es noch nicht so. Aber ich meine, wir wissen alle, nicht jedes Rollenspiel ist für jede Altersgruppe geeignet. Ja, man kann es immer individuell ein bisschen verändern. Also wir sagen ja auch, Rohn ist theoretisch ab 18, aber auf der Convention beispielsweise hat es in seiner Runde der Matthias so runtergebrochen, dass auch eine 14-Jährige problemlos und ohne Schaden das spielen konnte. Aber so allgemein, das was, weiß ich nicht, wenn man es im Regal, im Buchladen oder so ist, das rausnimmt und sieht, das ist vielleicht was für mich, nee, das ist nichts für mich. Ich finde es einfach wichtig, weil ich meine, es ist natürlich für uns schön, wenn jemand das Buch kauft, aber wenn er es dann nach 2 Minuten Lesen in die Ecke schmeißt und sagt, das ist das schlimmste Buch aller Zeiten, weil das mich sehr jetzt belastet hat vom Inhalt her, das muss doch nicht sein.
Ja. Und für mich war es auch zum Beispiel wichtig, dass ich sagen kann, ich kann mich innerhalb des Settings frei bewegen und mich nicht selber irgendwo einschränken. Und dann sage ich lieber, ich schreibe dann lieber die Trigger mit drauf und sage, so und so ist es, als dass ich mich dann, wie schon drin steht, selbst kastriere einfach und dann mich runterfahre, indem dass ich sagen kann, dann sage, okay, ich muss halt darauf achten, darauf achten, darauf achten. Ich ziehe das dann mich da zurück und dann, das bringt es ja auch nicht. Ich denke mal, das ist ja wieder, wie wenn du ein Bild malst und sagst, du kannst dann die Motive nicht drauf machen, nur weil irgendjemand vielleicht damit ein Problem haben könnte. Deswegen sage ich lieber eine Triggerwarnung drauf gemacht, dann kann man sich wenigstens dance ja frei bewegen dann.
Das Beispiel, was ihr eben gebracht habt, im Sinne von Niederfahren oder Runterfahren der Brutalität oder der dargestellten Gewalt. Mich hat es eine ähnliche Situation. Ich war Spieler auf einer Con bei einer Alien-One-Shot-Runde. Und ich kam zum Tisch, es war alles okay. Und dann saßen dort lauter 12- bis 14-jährige Kinder. Ich habe es genossen, weil die natürlich nicht gewusst haben, wie die Vorzeichen bei Aliens sind. Also aus dem Bauch rausgebrochen, keine Ahnung was. Aber der Spielleiter hat schon mit der Situation etwas gekämpft, inwieweit es ihm möglich war, Dinge darzustellen.
Ja, ich meine, man muss jetzt nicht, sagen wir mal, jetzt nicht alles in Detail ja beschreiben, sage ich mal. Ne, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt gerade bei dem Alien-Beispiel, jetzt dann kommt so ein Viech halt rausgehüpft und springt dir ins Gesicht. Man muss es ja nicht, wie schon gesagt, ins letzte Moment rausziehen. Ich habe das jetzt auch dann bei meiner Con-Runde war es ja so, ich hatte gerade die 14-Jährige bei mir gehabt und zudem noch eine 61-jährige Frau, die aus Versehen sozusagen sich bei Rot eingetragen hat, obwohl sie eigentlich bei so einem Regenbogen-Fantasy-Rollenspiel sich eintragen wollte. Dann hat sie trotzdem mitgespielt und sie hat nachgesagt, ja, wenn es zu heftig ist, wird sie schon was sagen. Habe ich gesagt, kein Problem, melde dich, wenn irgendwas ist. Aber ich habe es dann, wie gesagt, insgesamt ein bisschen runtergefahren alles. Und bei ihr war es dann so, dass sie zum Schluss gesagt hat, sie wird sich auf jeden Fall mal auf der Homepage umgucken bei uns, weil sie will unbedingt das Rollenspiel haben. Und das von jemandem zu hören, die normalerweise keinen Horror mag, das war schon wirklich eine Salbung, sage ich mal. Da war ich ein bisschen größer geworden.
Ja, wenn es dann rauskommt, also gehen wir davon aus, es wird zum nächsten Termin oder zu dem Termin, wo ihr meint, dass es rauskommt, wird erscheinen. Zu welchem Preis wird es dann erscheinen?
Da sind wir tatsächlich noch so ein bisschen am Durchrechnen. Man muss immer dazu sagen, bei unserer Rechnung ist es ja so, dass wir das nicht quasi selber drucken. Also wir sind kein, in Anführungszeichen, richtiger Verlag, sondern sind quasi freie Autoren und lassen das quasi publizieren über wahrscheinlich ePubli oder einen anderen Print-on-Demand-Anbieter. Hat vor allen Dingen auch so ein bisschen steuerliche Aufwandsgründe, weil eine eigene Firma gründen ist tatsächlich so als Nebenbeschäftigung nochmal sehr viel komplizierter, als das einen professionellen Dienstleister machen zu lassen und bloß die Tantieme zu versteuern im Endeffekt. Mal schauen, es sollte nicht zu teuer werden. Also es wird nicht so teuer wie vergleichbare Produkte. Wir irgendwas um die 30 Euro, denke ich. Also das Ziel ist, wie gesagt, gerade das, weißt du vielleicht selber, wenn man das über einen professionellen Dienstleister machen lässt, dann streichen die auch das meiste Geld ein. Solange wir jetzt nicht super ins Minus rutschen, bin ich völlig zufrieden. Und ich glaube, wenn wir so das bei 30 Euro machen, weiß ich nicht, vielleicht 31, 32, je nachdem, ob es auch ein Hardcover wird oder ein Softcover, wir haben eigentlich überlegt, vielleicht beide Versionen zu machen oder so.
A4 oder?
A4 dann, A4. Und also es wird auf jeden Fall keine 4 vorne dran stehen. Selbst beim Hardcover wird keine 4 vorne dran stehen.
Ja gut, 39,99 ist ja noch keine 4, also in der Hinsicht.
Plus 40 Euro Versand, gell?
Genau.
Das ist das Schöne tatsächlich bei diesen Dienstleistern, dass die ja noch die ganzen ISBNs machen und du kannst es ganz problemlos, weiß ich nicht, beim großen A oder so bestellen.
Ja.
Was ja teilweise ganz interessant ist, wir haben die Anthologie habe ich quasi bei ePubli online gestellt oder hochgeladen. Und es ist 2 Wochen quasi Lieferzeit, und wo sie sagen, wir brauchen 2 Wochen, um das alles zu verarbeiten, zu drucken, hinzuschicken und so weiter und so fort. Aber du konntest am nächsten Tag schon für übermorgen bestellen bei Amazon. Also ich glaube, die kriegen gleich erstmal den allerersten Druck, den Probedruck bekommt Amazon schon zugeschickt, bevor überhaupt die Autoren, AutorInnen irgendwie das dann nach 2 Wochen zugeschickt bekommen.
Ja, aber kommen wir zum wirklich wichtigen Punkt. Die Leute, die jetzt interessiert daran sind, es testen zu können, auf der MarburgCon, beziehungsweise auf diversen anderen Veranstaltungen, auf der Dreieich natürlich werdet ihr sein, aber gibt es so auch irgendwie Möglichkeiten, euch zu treffen oder Möglichkeit, das System zu testen oder ähnliches? Habt ihr euch da was überlegt? Oder?
Also wir arbeiten gerade noch an einem Discord-Server. Also für Online-Runden, wenn interessierte Gruppen mal das Probe spielen wollen. Und ansonsten, wir sind ja immer unterwegs. Also es gibt viele größere, kleinere Conventions, wo wir noch dieses Jahr sein werden. Viele davon in Franken oder sagen wir generell im Rhön-Bereich. Die Rhön geht ja auch noch nach Thüringen und nach Hessen rüber. Also ich weiß, wir sind noch mal in Gießen auf so einer kleinen Convention. Wir sind in Schweinfurt auf einer kleinen Convention. Wir werden auf dem BuCon hoffentlich sein, so wie wir einen Stand bekommen. Dreieckcon haben wir schon gesagt. Ich gucke mal, ob ich nicht in meine ostdeutsche Heimat nochmal fahre. Da gibt es auch so ein paar nette kleine Conventions, wo man das Spiel eventuell promoten. Also ich denke, wenn man die Augen offen hält, man wird immer irgendwo mal ein bisschen rund finden, glaube ich.
Also es gibt noch weiße Flecken von diversen Cons in Deutschland, die nicht von euch besucht werden.
Genau.
Ja.
Die müssen jetzt verdunkelt werden, die weißen
Flecken. Ja, ich habe schon gehört, das ist... Deutschland und Rollenspiel-Cons ist ungefähr so wie in Österreich die Mittelalter-Märkte, jedes Wochenende woanders, mindestens 2.
Ja, meistens so kleine Sachen, aber tatsächlich Es gibt schon. Also wir haben auch viele Vereine in Deutschland, die sowas machen. Oder die vielleicht nicht immer unbedingt Conventions sind, aber sehr große, sehr offene Spieletreffs in unserer unmittelbaren Umgebung. Wenn ich jetzt gucke, Coburg, Schweinfurt, Würzburg, die immer sowas wie kleine Conventions sind, kleine Eintages-Conventions, nur halt ja. Als Tag der offenen Tür vom Verein. Das ist, gibt's hier öfters. Also auch in, ja. in, wo ich früher herkomme, aus meiner alten Heimat, Thalerner Saale, auch Leipzig oder so. Doch, das ist gang und gäbe in Deutschland, würde ich sagen, ja.
Ja. Und zudem, also ich plane jetzt auch, wenn ich jetzt das System soweit dann fertig habe, jetzt dann, dass man sagen kann, bring's in Druck, werde ich auch dann nochmal gucken, dass ich einen Schnellstarter hinbekomme. Das heißt, ich werde das Con-Abenteuer eben nehmen mit den vorgefertigten Charakteren. Einen kurzen Regelauszug dazu, einen kurzen Hintergrundauszug dazu, dass man gleich mal zum Losspielen hat, dass man auch mal sagen kann, okay, es gibt dann Online-PDF, runterladen, einfach mal loslegen, ausprobieren, Fäden dann sozusagen. Das System, wie schon gesagt, die eigentlichen Regeln passen auf 4 Seiten, also das ist schon fast ein Schnellstarter an sich. Den Rest pappe ich dann noch mit dazu, aber ich will jetzt eben erstmal gucken, dass ich das Buch fertig bekomme und dann sagen, okay, ich habe jetzt da diesen festen Kern, da wird auch nichts mehr dran rumgerüttelt und das kommt dann als Schnellstarter mal auf die Homepage drauf und dann kann ich da loslegen dann auch.
Dann kann ich nur eines sagen, viel Erfolg. Hoffentlich
Dankeschön.
Gelingt der Druck, damit wir es bald in den Händen halten können.
Wir hoffen auch.
Wir beten zum Kreuzgott.
Und vielleicht sehen wir uns ja dann auf der Dreieich.
Das wäre cool.
Ja, das wäre richtig cool.
Dann sage ich nochmal danke und wir hören und sehen uns.
Bitte.
Tschüss.
Tschüss.